Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müllhoff und es ist mal wieder Zeit, dass wir über Handball reden. Eine Woche oder einen Monat, ja, ohne uns. Ich weiß gar nicht, wie ihr das überstanden habt. Wir haben es auch nur schwerlich überstehen können. Klar, wir hatten noch ein bisschen anderen Sport, der uns abgelenkt hat, aber jetzt so langsam steigt die Vorfreude bei mir, denn natürlich Olympia rückt immer näher und das ist meine Zeit dann noch in Paris auf jeden Fall. Aber darüber wollen wir gar nicht reden, wollen uns erstmal mit den Themen aktuell beschäftigen. Gibt ja genug zum Thema Nationalmannschaft, aber auch natürlich noch im Vereinshandball, wo auch noch mit Sicherheit eines anderen passiert ist, wo wir darüber sprechen wollen. Das meine ich natürlich nicht allein, als ob heute meinen geschätzten Kollegen an der Seite neben Patrick Fritsch. Hallo Patrick.
Das fühlt sich fast schon an wie ein Comeback, so lange war ich weg, ne?
Ja, weißt du, du hast ja die Leipziger EM-Fanbühne so abgerissen, du, dass du überhaupt Zeit für uns findest, ist ja schon eine Ehre eigentlich. Das ist
Nein, ich freue mich total, ohne Witz, also es tat mir auch so leid, ich war ja so ein stiller Beobachter und Mitleser in unserer WhatsApp-Gruppe die letzten, ich würde ganz sagen Wochen, aber wenn wir ehrlich sind, dann sind es wahrscheinlich Monate gewesen. Du hast recht, ich habe wirklich vor allem mich mit Fußball beschäftigt und mit der Fanzone in Leipzig, wo ich moderiert habe, die letzten 4 Wochen, also im Fußballkosmos vor allem. Und davor war ich 6 Wochenenden am Stück beim Finale der dritten Liga als Kommentator unterwegs. Das heißt, das sind schon mal mindestens 10 Wochen, wo wirklich, also, wo ich auch ehrlich sagen kann, auch anderer Sport, ne? Ich habe jetzt mal so ein bisschen quer gelesen, so ein bisschen, was eigentlich noch so in den anderen sächsischen Vereinen so abgeht, ne, also was die Niners Chemnitz betrifft beim Basketball, beim SCDFK, beim Handball, der DSC, die Volleyballerinnen und so weiter und so fort, ne, also ich und musste halt wirklich sagen, ich weiß von gar nichts. Also ich war wirklich komplett im Fußballgame, aber ich freue mich wirklich total, weil natürlich habe ich auch, und das können wir ja auch mal lobend erwähnen, ich habe ja auch den Handball tatsächlich represented auf meiner EM-Bühne in Leipzig, habe da an meinem letzten Moderationstag Lukas Binder eingeladen vom SCDFK Leipzig und auch der Pressesprecher war da und auch tatsächlich war mein Plan eigentlich noch mit Carsten Günther einzureiten, also mit dem Geschäftsführer vom SCDFK. Der konnte leider nicht, der war im Urlaub, sag ich mir auch mal gegönnt, ist ein richtiger Workaholic. Aber ich habe auch da quasi an den Handball gedacht und um es kurz zu machen, ich freue mich tatsächlich wieder mal von dir zu hören und auch wieder mal hier am Start zu sein, weil wissen zwar vielleicht noch einige, die mich noch irgendwo im Hinterstübchen haben, ich bin vor allem fürs Entertainment und nicht für die faktische Richtigkeit hier, aber Entertainment ist auch cool.
Gehört auch zum Sport auf jeden Fall dazu. Also ich glaube, das können wir, glaube ich, ganz gut so sagen, dass es auf jeden Fall auch ein Teil davon ist. Und deswegen freuen wir uns, dass du dir Zeit genommen hast. Denn wie gesagt, wir haben ja genug zu sprechen. Du wirst es ja mit Sicherheit auch mitbekommen haben in deinem ganzen EM-Wahn, dass jetzt auch die heiße Phase für die Nationalmannschaft gestartet ist. Und wollen wir natürlich über das Spiel sprechen der deutschen Meisterschaft. Ne? Wenn wir uns das anschauen, gegen Frankreich, das letzte Spiel von Nikola Karabatic auf deutschem Boden. Und ja, die deutsche Mannschaft hat ihm gehörig seinen Abschied vermiest. 35-30 gewonnen. Das war ein Start, womit man, glaube ich, aus deutscher Sicht sehr, sehr zufrieden sein kann.
Ja, absolut. Also erstmal auch toll, ne? Also die Handball-Euphorie, die ist da. Die Fans haben Bock, waren ja aus, weil die haben ja in Dortmund gespielt, ne? In der Westfalenhalle. Glaube ich. Ja, ne?
Ja, war richtig,
ja,
genau.
Ja, fantastisch. Die war ja auch voll. Also 10.000 waren da, ein bisschen mehr als 10.000, ein paar zerquetschte. Das ist erstmal ein gutes Zeichen, dass eben auch die wenigsten so sind wie ich und den Handball kurz vergessen haben, sondern eben auch sich freuen auf das Turnier, auf Olympia. Und ich muss sagen, ich war überrascht, also im positivsten Sinn. Wir haben immer so ein bisschen Schwankungen drin in der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Es gibt Vorbereitungsspiele auf große Turniere, die in Teilen komplett entgleiten. Dann gibt es aber auch Spiele, die wirklich gut funktionieren, wo man immer halt auch dann schauen muss, okay, war Frankreich komplett bei 100%, waren ja auch einige Spieler nicht dabei, das gehört schon so weit mit dazu, aber auf der anderen Seite war es offensiv, ich will jetzt gar nicht jemandem so nahe treten, aber in meiner Wahrnehmung und das, was wir auch häufig hier besprechen, wenn wir über die Nazio sprechen und über Alfred Gislason, ich war positiv überrascht von dem Tempo, also wirklich von diesem Tempohandball, der gespielt worden ist. Weil das war das, was mir so ein kleines bisschen abging in Teilen, die letzte Gislason-Zeit.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, wieder etwas so ein bisschen zum Erfolg zurückzukehren von 2023, wo wir ja auch viel mit Tempo gespielt haben bei der WM, was ja wirklich damals einer der Hauptgründe gewesen ist, warum man so gut abgeschnitten hat. Und das war wirklich wieder ja, schön zu sehen. Ich finde einfach wirklich, das sind so belebende Aspekte, die einfach mit reingekommen sind. Marko Grigic, der irgendwie mir gar nicht anmerkt, wie jung der eigentlich ist und wie wenig Spielerfahrung er europäisch eigentlich hat, aber der hat sich da wirklich auch gegen die französischen Routiniers, die ihm da auch gegenüberstanden, wirklich wacker geschlagen. Ich fand Franz Semper sehr, sehr erfrischend mit 5 Toren, auch dem Hornke auf rechts außen. Das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert und das macht natürlich auch Hoffnung, weil 35 Tore gegen den Europameister zu werfen, klar, die werden bis jetzt noch nicht alles gezeigt haben, müssen wir auch nicht vergessen und so, aber...
Ja, und du hast, wie gesagt, Bellasen war nicht mit dabei, Dikamem war nicht mit dabei,
das gibt schon mit dazu. Der auch angeschlagen ist, also der Verletzte, muss man auch aufpassen, also da muss man auch schauen, wie er ist, aber natürlich, klar, ist auch natürlich eine Schwächung für die Mannschaft, natürlich.
Ja. So, aber sonst, ich war positiv angetan, muss ich sagen. Ich habe die Highlights gesehen, auch das kann ich ja ganz ehrlich und offen sagen, aber da war es eben auch so Grundtenor und vor allem auch in meiner Wahrnehmung, das, was eben in den Highlights gezeigt worden ist, dass es eine Schnürkellosigkeit hatte, wo man ja auch in bösen Zungen teilweise lesen konnte oder böse Handschrift lesen konnte in Teilen, die jetzt nicht unbedingt alle Gieselsson zugetraut haben noch. Ja? Dass er das kann und als Trainer anleiten kann, das ist klar und auch so aufbauen kann, taktisch und Co., aber dass es eben auch spielen lassen will, ist ja immer die Frage.
Ja. Ja, und dafür war das wirklich, wie gesagt, sehr gut. Es wurde fleißig durchgeweckt. Jeder hat seine Spielzeit bekommen. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass einfach so jeder so ein gutes Gefühl damit reingeht. Weißt du, es war wirklich auch eine tolle Atmosphäre mit Dortmund. Also wenn da auch mal in der Westfalenhalle gespielt wird, das ist ja auch schon, auch im Handball, schon noch eine traditionsträchtige Stätte. Da gab es auch schon einige ruhmreiche Schlachten, die dort geschlagen sind, nicht zuletzt durch den VfL Gummersbach. Und das haben sie wirklich gut gemacht. Fast jeder konnte sich in die Torschützenliste eintragen von den Spielern. Und es war wirklich, es wurde gut durchgewechselt. David Spät konnte sich zeigen in der zweiten, hat es mit wirklich auch guten Paraden, nachdem Andi Wolf auch gut gehalten hat und so. Aber das war wirklich so, auch wenn es nicht immer stringent sehr konstant war, sondern auch da so ein bisschen so Wellenbewegung waren, sie haben immer diese knappe Führung verteidigt, sie sind immer dann wieder auch rausgekommen. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig für die Mannschaft zu sehen, okay, auch wenn es jetzt mal nicht 100% dann immer gut läuft, das Vertrauen in die eigene Stärke, hatte ich den Eindruck, war immer irgendwie bei dieser Mannschaft dabei, dass sie sich haben nie so richtig aus der Ruhe bringen lassen.
Ja, es war ein souveräner Sieg, also in der Wahrnehmung. Also, ne, ich meine, das haben ja auch die Jungs später selbst gesagt. Ich glaube, Johannes Goller war das, glaube ich, zum Beispiel, der ja auch gesagt hat, ey, wir können das schon einordnen, das Ganze. Und wir können das auch schon so beurteilen, dass wir wissen, Frankreich war gut und wir dürfen auch stolz drauf sein und du hast gesagt, gegen den Europameister und wir dürfen das auch zu Recht feiern, Komma, wie es eben Goller auch gesagt hat, wir wissen aber auch, ne, nicht in Bestbesetzung gespielt und auch nicht am Limit, wenn man ehrlich ist und nichtsdestotrotz, es ist der Europameister, es ist der Gastgeber in 2 Wochen, das heißt, die haben natürlich auch extrem Rückenwind, vielleicht auch ein kleines bisschen Druck und die jungen Wilden haben es ja gezeigt, sage ich mal. Ne? Mit Spät hast du angesprochen, Grigic hast du angesprochen. Also es ist schon so, dass ich das Gefühl habe, es wirkt sehr befreit. Weißt du, wie ich meine? Also es ist so, entfesselt. Da fehlt mir noch ein bisschen was natürlich, bis ich sage, es ist entfesselt. Aber die scheißen sich nichts, um das mal so zu sagen. Also gerade Spät, der jede Parade feiert und Grigic, der auch nochmal da wirklich, würde ich sagen, herausgestochen ist, weil er eben, also vielleicht auch der überraschendste Name ist, der da so performt hat, gemessen an der Erwartungshaltung im Vorfeld. Deswegen, es war einfach in so vielen Belangen positiv, dass ich mit dem Gefühl reingehen kann in die Olympischen Spiele, wo ich nicht überpace, aber wo ich das Gefühl habe von, wie es Karabatic auch gesagt hat, die musst du erstmal schlagen, weißt du?
Ja. Genau, deswegen, er hat es halt so gesagt, Karabatic, die deutsche Mannschaft da echt sehr gelobt, sie haben den Europameister schlagen können, das heißt, sie können jeden schlagen, also es ist ja schon auch ein Zeichen, dass da auch Respekt auch auf jeden Fall seinerseits auch da ist, das war schon, ja, wirklich auch schön zu sehen, ich meine natürlich für ihn, wie gesagt, ein unheimlich emotionaler Tag, er wurde auch vor dem Spiel verabschiedet, die Fans haben ihm noch Standing Ovation gegeben, war natürlich auch nicht vergessen, er hat wirklich ja, jahrelang in Deutschland gespielt, beim THW Kiel, dann irgendwann ist er natürlich gewechselt nach Frankreich und so, und auch wenn es sicher den einen oder anderen schwarzen Flecken seiner Karriere gab, ja, sehr schade, dass er jetzt so seinen letzten Spatschiele bestreiten darf, aber ich glaube, für ihn war das so dieses Erlebnis, nochmal in Deutschland vor so vielen Spielen, vor Menschen spielen zu dürfen, glaube ich, nochmal ein schöner Abschied, der ihn jetzt auch nochmal ein bisschen nochmal den letzten Push gibt, um dann auch dann vor seinem heimischen Publikum in Frankreich im besten Fall mit dem Olympiasieg zu verabschieden, aber da, das wollen wir aus deutscher Sicht ja möglichst verhindern.
Ja, wobei ich sagen muss, vom Storytelling her, mich würde es nicht wundern, ja, in dieser Karriere, ne, wenn es genauso kommt. Ich würde gerne noch, weil ich habe ja gerade schon wieder so ein bisschen rumgemerkelt, gemäkelt, nicht gemerkt. Stark, ich habe ein bisschen rumgemerkelt. Aber wir schaffen das.
Du alte Merkel, du.
Gisela Sonne, ich meine, das kann man ihm ja auch nicht vorwerfen in dem Spiel. Also er hat sich ja auch vorher wieder beliebt gemacht mit der Entscheidung um Lichtlein. Aber, also, mutig war er. Auch wenn es ein Testspiel ist. Ne? Ist natürlich dann die Frage, okay, inwiefern kann man das adaptieren auf ein Turnier? Aber du hast ja gesagt, es haben alle Minuten bekommen. Und es haben auch viele eine gute Rolle gespielt. Ich freue mich persönlich, wie gesagt, mit der Leipziger Brille natürlich vor allem über Franz Semper mit den 5 Toren und auch über Luca, die, würde ich sagen, so ein bisschen auch die Gewinner sind, so des letzten halben Jahres, ja, sowohl in der Liga, beim DFK, als auch beim DHB. Ich habe ja mit vielen gesprochen und auch ich sag mal so, mein Grundgefühl war jetzt nicht unbedingt, dass, also ich kann ganz ehrlich sagen, mein Grundgefühl war, dass ich hab's beiden natürlich gegönnt und mir gewünscht für beide. Ich habe geglaubt, dass maximal einer mitfährt. Hättest du mich halt, ne, vor einem viertelhalben Jahr gefragt, ich glaube, ich habe es ja auch schon mal hier gesagt, auch nach Gesprächen mit den Jungs in Teilen selbst, so wie sie sich fühlen und so weiter und so fort, wie der aktuelle Kontakt ist zum Bundestrainer und so weiter und so fort, hatte ich jetzt nie das Gefühl, dass sie gesetzt sind. Und ich glaube, das war auch so der Grundtenor bei Handballfans in Deutschland, wenn man ehrlich ist. Und deswegen für die beiden freut es mich halt persönlich umso mehr, weil das einfach ganz tolle Jungs sind. Also, wie gesagt, ja, da bin ich ein bisschen befangen. Aber das sind super Kerle, super Typen, ganz, ganz bodenständig, super sympathisch. Mit denen kannst du dich super gut unterhalten. Mit denen kannst du, das ist einfach, das sind so einfach gute Jungs, weißt du? Und deswegen, da bin ich ein bisschen befangen, aber hat mich sehr gefreut, dass die eben so, sage ich mal, jetzt diese Kurve bekommen haben. Und auch zum Beispiel Tim Hornke, finde ich, gehört auch mit rein. Da war das letzte Halbjahr, fand ich, um einiges stabiler als das erste Halbjahr davor. Also die erste Saisonhälfte, sagen wir mal so.
Ich will nicht sagen, aber scheinbar hat der Bundestrainer meine vielen Kommentare zu Tim Hornke gelesen, dass er ihn endlich nominiert hat.
Oder vielleicht auch das. Weiß nicht, folgt dir Alfred Gislason irgendwo bei Twitter oder so?
Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Zumindest nicht mit seinem offiziellen Namen, aber ja, also es war ja auch nach der Leistung, auch nach dem Halbjahr, auch aufgrund der Leistung von den seinen Konkurrenten auf der Position, ja, durchaus so, dass man hätte sagen können, man muss ihn mitnehmen. Casting hat sich zwar gesteigert und auch selber seine Sache solide gemacht, aber von der Form her fand ich, war halt Hornke auch schon noch der Beste, das muss man auch nicht einfach so klar sagen. Ja, und deswegen, also das ist schon, glaube ich, auch so der Kader, den man mitnehmen kann. Wie gesagt, für mich die größte Überraschung ist definitiv Marco Krigic. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass er die Chance bekommt. Muss man ganz, ganz ehrlich sagen, dass er auch in den Top 14 ja auch mit dabei ist. Aber da spielt, glaube ich, einfach die Rolle, dass er natürlich sowohl vorne als auch hinten auf halb spielen kann. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für einen Bundestrainer, der so sehr konsequent seinen Weg mit jungen Spielern geht. Aber also das hat mich schon ein bisschen überrascht, dass auch Kai Michalczyk mit dabei ist. Also das ist schon, ja, schon noch ein bisschen Risiko mit verbunden, natürlich, klar, das kann natürlich auch um die Ohren fliegen, wenn es nicht funktioniert, aber man erkennt zumindest die Idee, die er hat, und daran wird es sich im Endeffekt messen lassen müssen. Und ja, wir werden es beobachten, die 14 Mann sind es ja mittlerweile, Joel Bielem ist ja nicht mit dabei gewesen, ihm bleibt ja erstmal daheim, ist jetzt auch, glaube ich, Jungs Vater geworden, und dann Rune Darmke und Justus Fischer, die ja beide mit dabei waren, aber so wenig Spielzeit bekommen sind, weil sie halt dann nur als Nummer 15, Nummer 16 mitfahren werden nach Paris. Aber ansonsten, ja, ich glaube, der Kader hat sich so ein bisschen auch so aufgestellt, wie man es eigentlich erwarten konnte. Aber ja, klar, also für mich, Semper und Lewitzki, bin ich absolut bei dir, so ein bisschen die Entdeckung gewesen. Auch gerade finde ich wirklich, Franz Semper ist wirklich ein sehr belebendes Element auf dieser halbrechten Position. Das muss man einfach sagen. Kai Häfner, so gut er auch jahrelang gespielt hat, da ist irgendwie so ein bisschen so diese Luft einfach raus. Und dass man da jetzt mal einen frischen Aspekt reinbekommt, jemand, der sich mal versuchen kann, das auch wirklich gut gemacht hat, darf man nicht vergessen. Also die Nationalmannschaft spielen zuletzt jetzt von Semper, die haben mir wirklich sehr gut gefallen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man dann auch jemanden hat, der wirklich dann auch mal einen überraschenden Effekt sorgen kann, wo halt du nicht genau weißt, okay, er wird halt genau diesen Schritt, diesen Wurf sich normalerweise nehmen. Und ich glaube, das ist einfach sehr vorteilhaft. Ja.
Das ist halt, der hat halt den Peitschenarm. Den hat er halt einfach. Und was er unglaublich krass nach wie vor hat, trotz eben dieser bescheidenen Kreuzbandrisse, ist dieser unglaubliche erste Schritt. Ja. Und das ist halt eine Qualität, die, und das ist vielleicht auch einfach was, hat auch was mit dem zu tun, was auf dem Personalausweis steht bei Kai Häfner irgendwann einfach, das ist ganz normal. Aber ich finde, das ist bei Franz so krass, dieser erste Stemmschritt, der aus dem Nichts halt kommt, wo du halt auch nie weißt, okay, stemmt er sich nochmal irgendwo in eine andere Richtung, stemmt er sich raus, und das ist eben auch jemand, der ab 10 Meter mal draufknallen kann. Und das haben wir ja auch schon länger mal gefordert, sage ich mal, ne? In den letzten auch Gesprächen, wo ich mit dabei war, war das immer Thema, und das war auch schon lange ein deutsches Thema, dieses, okay, Shooter, 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 Shooter. Und ich in meiner Wahrnehmung finde, auf der halben Position, Franz kann das, weil er eben die Wucht in der Schulter hat.
Ja.
Ja, ja.
Ja, was soll ich dazu noch sagen? Du hast halt perfekt beschrieben.
Also, danke, das ist ja, da habe ich doch ein bisschen Handballkompetenz, hoffentlich. Ja, aber das ist halt genau das. Und bei Luca muss ich auch ehrlich dazu sagen, das ist ja eine Sache, ne? Das überrascht mich halt nicht. Also, wie er seit Jahren eigentlich, ne, auch betitelt wird und auch in der lokalen Presse hier in Leipzig beschrieben wird, aber auch was so die Mannschaftskollegen über ihn sagen, was er eben auch selbst auch weiß, was er kann. Und auch, wie gesagt, ich habe ihn ja im Trainingslager auch beobachtet. Letztes Jahr in Dänemark war ich ja mit den Jungs. Unbestritten, wie viel Klasse in Luca Witz geschlummert. So. Und mein Gefühl ist, dass er jetzt also ruhiger geworden ist, einfach ein kleines bisschen auf der Platte. Außerhalb ist es ein ruhiger Typ. Aber eben auf der Platte auch ruhiger geworden ist, weil ich glaube, das war einfach bei ihm so ein bisschen auch so ein Verkopfungsproblem. Oder eine Verkopfungsherausforderung, die er einfach hatte, häufig, wenn eben so gesagt worden ist, Mensch, da steckt doch eigentlich so viel drin, warum bekommt das eben nicht in den Hallenboden reingeprügelt? Und er wirkt sehr frei im Vergleich zum Sommer zum Beispiel, wo selbst ich, und da kannte ich ihn wirklich überhaupt noch nicht persönlich, wo selbst ich gesehen habe, dass er gegen Gegner spielt und teilweise auch gegen sich selbst im Kopf, was voll schade ist. Aber das ist in dem jungen Alter normal, und das haben, glaube ich, auch ganz viele Menschen, unabhängig vom Leistungssport. Das ging mir genauso. Das ist ein Thema, was viele Menschen kennen mit Anfang 20. Und ich glaube, er hat so ein bisschen diese Blockade irgendwie lösen können durch was. Ich weiß nicht, ob er mentales Training macht, das weiß ich nicht. Aber durch einfach vor allem auch gute Leistungen im Verein, stabile Leistungen im Verein und eine gewisse Ruhe, die er sich einfach angeeignet hat.
Ja, ist auch gut. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall hilfreich, einfach, dass er da auch ruhiger ist, weil, wie gesagt, die Anlagen hat er, und wir haben es ja auch bei der WM23 gesehen, was er zeigen kann, wenn er sein ganzes Potenzial abrufen kann. Das hat er wirklich sehr, sehr gut harmoniert. Mit Juri Knorr, ich würde sagen, mal erst eine kurze Pause mal, Patrick, haben dann noch ein paar Themen, über die wir weitersprechen wollen, noch ein bisschen als Mannschaft, natürlich auch ein bisschen mal den Blick zu den Frauen werfen, die ja auch ihr erstes Testspiel schon hatten, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf am Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wenn Sie zurück bei Anruf am Handball-Talk, wollen wir natürlich weiter drauf schauen, wie sich die deutsche Mannschaft geschlagen hat. Und dann möchte man auf jeden Fall noch so ein bisschen über auch andere Themen sprechen, denn wir haben schon viel gelobt. Das Einzige, was mir so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen negativ, das hört sich so schlecht an eigentlich, aber Juri Knorr, nur ein einziges Tor, ist schon ein bisschen ungewohnt, ihn mit so wenig Toren zu sehen. Müssen wir uns Sorgen, Patrick, machen, oder ist es einfach jetzt mal so, er musste nicht und hat sich jetzt einfach dann noch mal ein bisschen, ich sag's mal so, zurückgehalten und mal die Teamkollegen machen lassen?
Nee, das glaube ich nicht. Aber das meine ich gar nicht, das meine ich gar nicht despektierlich oder schlecht, sondern das meine ich einfach mit höchstem Respekt, weil ich glaube, dass Juri Knorr den absoluten Top-Anspruch an sich selbst hat. Und ich glaube, dass das für einen Juri Knorr einfach nicht möglich ist, was ich hervorragend finde. Nicht möglich ist, auf eine Platte zu gehen nach dem Motto, ich bin heute mal bei 80%. Also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also das glaube ich einfach nicht. Ich würde auch da gern wissen, was der Kopf so macht. Jetzt, wo eben auch klar ist, ne, Aalborg 2025, dann noch ein Jahr, und du weißt nicht, inwiefern ihn das auch unbewusst beschäftigt. Und wir wissen ja auch, also wir wissen es nicht, aber was ja auch oftmals besprochen worden ist, eben ein Grund, den man so ein bisschen extrinsisch drauflegt auf den Wechsel, dass es sich eben da auch ein bisschen der Beobachtungen ziehen kann und der deutschen Öffentlichkeit und dieser unglaublichen Drucksituation, die er einfach ja auferlegt bekommt, auch durch uns. Immer wieder, weil alle so nach einem Handballhelden schreien, der uns alleine von Titel zu Titel trägt, weil die Sehnsucht da so groß ist. Ich bin immer noch der Meinung, dass ein 24-Jähriger das komplette Recht dazu hat, Schwankungen zu haben. Auch Schwankungen zu haben, wenn du in Teilen schon Weltklasse spielst. Und das gestehe ich ihm komplett zu. Ich würde ihn nicht befreien, nach dem Motto, er hat einfach weniger gegeben, weil das glaube ich nicht, so schätze ich ihn nicht ein und so schätze ich keinen Profisportler ein. Ich glaube, die gehen alle auf die Platte und wollen 110% rausknallen und alles da lassen und einfach das bestmögliche Performance-Paket abliefern. Deswegen, ich würde mir keine Sorgen machen, würde ihn aber auch nicht von der Kritik befreien, in dem Sinne, die du gebracht hast. Aber würde die auch nicht über die Stränge schlagen lassen, weil es ist in meiner Welt immer noch normal mit 24. Vielleicht bin ich auch naiv, keine Ahnung, ja, aber mit 24, ja, du bist kein Talent mehr mit 24, das ist schon richtig. Aber er hat ja auch in der Liga ein bisschen am Ende überspielt gewirkt, zumindest so ein bisschen. Und ich gestehe es ihm zu, dass er das noch ein bisschen mitträgt, eventuell. Und wenn es im Kopf ist.
Ja, du, alles gut. Also ich wollte ihn ja auch nicht kritisieren. Wir wollen einfach natürlich drüber sprechen, natürlich, wenn du halt schaust. Und er ist jetzt nicht einer der Top-3-Torschützen der deutschen Mannschaft. Dann stellt sich ja der geneigte Fan immer mal die Frage, okay, was ist mit Juri Knorr los? Weil natürlich auch so viel Fokus natürlich auch ihm lastet, als Gesicht des deutschen Handballsports und so weiter und so fort. Deswegen, ich würde es auch nicht überbewerten. Es ist mal legitim, wenn er jetzt mal nicht der beste Torschütze ist. Klar, Metz hat jetzt sein bestes Spiel. Sagen wir ganz ehrlich, muss er aber auch nicht haben gegen ein Testspiel gegen Frankreich. Ist zwar nett, dass wir gewonnen haben und so, aber sagen wir mal so, dadurch werden wir jetzt nicht Olympiasieger, wenn wir Frankreich im Testspiel geschlagen haben. Also von daher würde ich da auch ganz entspanntes gern sehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass er seinen Rhythmus findet, dass er auch Entlastung bekommt. Ich glaube, es ist das ganz, ganz wichtig, das Turnier über sein, weil natürlich auch in dem enorm hohen Tempo und Rhythmus gespielt wird. Alle zwei Tage steht ein Spiel an. Das wird, glaube ich.
Ja, und vor allem auch, ne, zu ungewohnten Zeiten auch, ne? Ich meine, ich bin ja teilweise früh um 9, also da musst du, ne, stehst du 6:30 auf, um 6 auf, dass du Aktivierung machst vorher, kleines Frühstück und so weiter und so fort. Also das ist sowieso für alle aber ungewohnt, ne? Deswegen, also wie du sagst, er muss es nicht bringen auf die Platte gegen Frankreich in einem Testspiel.
Nee, definitiv nicht. Also er kann es, aber er muss es ja definitiv nicht. So, und deswegen ist das alles vollkommen in Ordnung. Wenn er jetzt, wie gesagt, im Testspiel gegen Frankreich jetzt nicht berankt ist, mein Gott, dann ist es halt so. Also
muss also er weitermachen. Sehe ich so, weißt du, weil es bringt ja, also
ich glaube, wir reden wieder eigentlich über ein Thema, was eigentlich nicht da ist. Ich glaube, wir müssen
genau. Nee, aber ja, weil wir in Deutschland sind und Deutsche sind, wir machen das so, wir müssen das so machen, sonst fühlen wir uns selbst schlecht, wenn wir nicht schlecht über andere reden teilweise. kurze Selbstkritik. Aber wie gesagt, ich glaube auch, ich würde das Thema gar nicht, das wird bei weitem nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird von uns, weißt du? Da haben wir ein bisschen Selbstkritik auch angebracht, deswegen lass uns vielleicht lieber über eine komplette andere Mannschaftsleistung sprechen. Auch mit Adler auf der Brust, was sagst du?
Ja, ich glaube, wir müssen zu den Frauen kommen, die ja
davor. Die habe ich gemeint, richtig.
Ja, die ja vorgespielt haben gegen Brasilien. Eine Mannschaft, wo ich sagen würde, okay, ist ein bisschen auf Augenhöhe, vielleicht ungefähr, vielleicht ein bisschen besser. Am Ende heißt es 31-36 aus deutscher Sicht. Ich glaube, die Spielerinnen haben ganz viel Recht gehabt, wenn sie gesagt haben, das ist eigentlich deutlich zu hoch, denn defensiv können wir deutlich mehr gegen die Mannschaft. Also das war, ich kann mich nicht erinnern, dass die deutsche Mannschaft mal zuletzt 36 Gegentore bekommen hat. Also waren schon ein paar Spiele mit dabei, wo sie schwer getan haben, aber 36, das ist schon zu viel, auch wenn es ein Testspiel ist.
Ja, also beziehungsweise man muss es ja mal anders formulieren dürfen. Es ist zu viel für den deutschen Anspruch, richtig. Aber gemessen an der Leistung, die du gebracht hast in der Defensive, war es halt in Ordnung.
Ja, stimmt auch wieder.
Also weißt du? Ja. Also klar kann man sich hinstellen und sagen, ja, das war ja viel zu hoch. Naja, es war nicht so hoch, weil du hast halt exakt so viel zugelassen, dass es hätte auch Richtung 4 vorne gehen können. Weil, also das ist ja gut gesagt. Ich finde, das ist ein Riesenunterschied beim Handball und beim Fußball zum Beispiel. Da kannst du sagen, hey, die Niederlage ist zu hoch ausgefallen. Wenn eine Mannschaft zum Beispiel ganz klar spielbestimmt war und mehr Chancen hatte und so weiter und so fort. Das finde ich beim Handball ist es super schwer zu sagen, es fällt irgendwas zu hoch raus. weil du hast halt in der Defensive, finde ich, genauso performt, dass du 36 Gegentore legitimierst.
Ja, und das ist.
Und dass es dann nicht gut ist, dass du halt extrem löchrig warst hinten und vorne auch, trotz 31 Treffer fehlerhaft, das ist dann die Erklärung dafür. Aber in der Höhe war es halt dann schon in Ordnung, wenn du so viel zulässt.
Ja, absolut. Also da will ich dir auch gar nicht widersprechen. Das ist schon ja deutlich, deutlich zu hoch. Und 36 Gegentore, das ist nicht der Anspruch der deutschen Mannschaft, die ja gerade über die wirklich gute Defensive ja normalerweise kommt. Also das war wirklich so, von Beginn an hat das nicht so funktioniert. Also man hat sich unheimlich schwer getan, in die Partie reinzukommen. Lag schon relativ früh mit 1-4 zurück und kam nie so richtig ran. Das lag aber jetzt nicht, an der Offensivleistung, die echt gut war. Also 31 Tore, deutsche Mannschaft, das haben wir in den letzten Jahren jetzt nicht so häufig gesehen, aber das war halt vor allen Dingen halt defensiv, wo man so gar keinen Zugriff bekommen hat auf die Spieler, auf die Spielerinnen von Brasilien, wo man unfassbare Lücken offenbart hat. Also das war.
Du warst immer zu spät, und jetzt kann man ja natürlich auch sagen, ne, also das habe ich auch gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo. Da ging es um Filter im Tor, Katharina Filter. So nach dem Motto, ja, die hat ja halt kaum einen Ball, kaum irgendwo mal irgendwie einen Fuß oder eine Hand an den Ball bekommen. Das stimmt, aber ist ja auch nur Folge dessen, wenn deine Mitspielerinnen in der Deckung sich immer aufreißen lassen oder einen Schritt zu langsam sind oder teilweise die Schritte gar nicht mitgehen, dann lieferst du ja auch Würfe und Wurfpositionen, wo es umso schwieriger wird, natürlich mal einen Ball zu halten. Also das ist ja auch Teil der Wahrheit, ne? Dass du in Teilen vielleicht auch in Stich gelassen wurdest als Torhüterin, weil eben auch die Wurfpositionen so pro Brasilien ausgefallen sind, in den 1 gegen 1 Duellen.
Ja. Ja, definitiv. So, und das ist halt einfach, natürlich, klar, waren auch noch ein paar offensive Fehler mit dabei, ein paar unnötige Ballverluste, sodass Brasilien auch Tempo spielen konnte, und das haben sie ja wirklich dann auch, man hat es ja gesehen, wirklich konsequent zu Ende getrieben. Und dann sind es natürlich auch viele leichte Gegentore, wo ich heute natürlich dann immer, ne, schnell gucken müssen, dass du schnell in Position bist, dass du da irgendwie deinen Verhänger ranbekommst. Es ist nicht so eine einfache Situation gewesen. Für die deutschen Keeperin, für beide ja nicht, sowohl für Kadi Filter als auch für Sarah Wachter, die beide doch wirklich mehr große Probleme halt hatten. Und ja, das war dann halt einfach dann nicht das, was man sich erhofft hat, was man erwartet hat. Und da ist jetzt, glaube ich, einfach so, ja, wie es bei, also jetzt im Gegensatz zu den Männern, aber hier ist wirklich so einfach Mund abputzen und weitermachen, weil
ja, klar,
natürlich, man hat das jetzt verloren und so, aber es ist, wie gesagt, noch ein Testspiel. So, da kannst du immer noch wichtige Dinge mit rausnehmen. Das ist vielleicht wirklich so, dass du dich erst mal ein bisschen wieder finden musst. In der Viola Leuchte muss ja auch wieder reinkommen, nachdem sie jetzt ja über ein halbes Jahr raus gewesen ist in dieser Deckung. Also von daher, Annika Lott war auch noch nicht wieder bei 100%. Das war ihr erstes Spiel nach der Verletzung. Also von daher darf man auch noch nicht zu viel von ihr erwarten. Also das ist schon noch so ein bisschen so, dass sie jetzt so nach und nach in Topform kommen müssen. So ein bisschen diesen, sag ich mal, ja, Staub von der Pause.
Du hast ja auch noch 10 Tage, ne? Also ja, 10 Tage hast du ja auch noch. Die fangen ja schon am 25. Juli an, vor dem offiziellen Olympiastart gegen Südkorea.
Genau.
Also sind noch 10 Tage, das heißt, du kannst auch schon noch was machen.
Ja, natürlich. Also von daher, da ist noch genug zu tun. Du hast ja jetzt auch noch 2 Testspiele, die wir auch nicht vergessen. Also von daher kannst du noch ja ein bisschen was ausprobieren. Du kannst noch ein bisschen deine Dinge verfeinern, die Abstimmung ein bisschen verfeinern. Du hast mal das 2. Spiel gegen Brasilien am Sonntag in Stuttgart, davor am Tag 2 Tage vorher noch gegen Ungarn. Also von daher, da sind ja schon noch Möglichkeiten, dass man da sich dann auch wirklich nochmal steigern kann. Und so wie ich Markus Gaugisch kenne, der wird die Mädels fit machen. Der wird ihnen das nochmal vor Augen führen, was falsch gemacht worden ist, und dann einfach zu gucken, dass es ja einfach besser wird, weil, wie gesagt, die Mannschaft hat eine gute Leistung gezeigt gehabt, gerade natürlich auch bei der Olympia-Quali, und von daher wissen wir, dass sie es gerade defensiv deutlich besser können.
Das ist so, und ich freue mich allgemein. Ich meine, es ist das erste Mal, dass die Mädels dabei sind seit 16 Jahren, ne?
Ja.
Ich habe einfach Bock drauf, wieder beide Mannschaften zu sehen, und bin hyped, ich bin einfach hyped, ich weiß nicht, also ich muss auch sagen, ich habe gar nicht, natürlich hast du einen Blick drauf auf die Testspiele und so, aber ich will nicht sagen, die jucken mich nicht, aber die jucken mich doch wirklich sehr wenig, ganz ehrlich, weil ich wirklich einfach Bock habe auf das, was dann passiert, wenn es wirklich dann auf alles ankommt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich freue mich auch schon mega, aber ich habe mega Pech gehabt. Ich hab für den 2. August habe ich Handballtickets, und ich habe die Session, wo die deutsche Mannschaft spielt, nicht.
Ja, und du bist trotzdem in Paris bei Olympia. Ja, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß.
Ja, ist schon schlimm. Ich habe die Morgensession und die Abendsession und zwischendrin Tennis. Und ja, das ist...
Auch noch! Ey, wie viel Pech kann man haben?
Ja, ich kann schon...
Es wird ja immer schlimmer. Also das ist ja wirklich... Boah. Ja, und wie kommst du damit klar jetzt? Erzähl mal. Lass uns mal teilhaben an deinem Leid, Sebastian. Bevor wir nochmal Werbung schalten, um es ein bisschen aufzubessern, dein Leid.
Ja, also es ist schon herausfordernd, muss ich schon ganz ehrlich zugeben.
Ja, ja.
Nein, ich komme mich viel mehr aufs Halbfinale, da bin ich nämlich in Lille, das ist schon viel geiler.
Ach komisch, na siehst du, und schon ist es wieder besser. Naja, klasse. Dann würde ich sagen, wir machen nochmal kurz Werbung und dann, Sebastian, gibt es noch eine Personalie vor allem, über die wir sprechen müssen.
Definitiv. Dazu euch mehr hier bei Anwurf am Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, dann sind wir zurück bei Anwurf am Handballtalk und wollen natürlich noch über den größten Namen der vergangenen Wochen eigentlich sprechen. Es war
ein
riesengroßes Thema. Nein, Patrick, wir meinen jetzt nicht dich. Wir haben viel mehr über Super Oma Gerda gesprochen, glaube ich, als.
Boah, das ist so mies, ne? Ich glaube, wenn man meinen Humor nicht einschätzen kann und noch keine Folge mit mir gehört hat, muss man sich jetzt spätestens jetzt denken, was ist das für ein arroganter Affe, Alter, ja? Es war ein Spaß, Freunde, es war ein Spaß.
Ja. Wir wissen, dass Patrick ganz liebevoller Kerl ist.
Das sehe ich auch so, ja.
Ja,
das wissen auch
so
viele, die mich kennen, ja.
Ja. Würde ich jetzt auch so unterschreiben, also von dem, so wie ich dich kennengelernt habe.
Aber, genau, Kurve gekratzt.
Wir wollen weder über Patrick noch über Super Oma Gerda sprechen, sondern wir wollen natürlich über den deutschen Handballnamen der vergangenen Wochen sprechen. Und zwar über Andreas Wolf. Es gab ja schon die Gerüchte, dass er eventuell zum SC Magdeburg geht, weil Magdeburg ja nicht sicher war, wie geht es mit Nikola Portner weiter. Da ist es jetzt so, dass Portner zumindest freigesprochen worden ist. Die NADA hat wohl prüft wohl gerade noch einen Einspruch zu der Thematik. Da werden wir jetzt nochmal in Ruhe vielleicht mal drüber reden. Aber wir wollen vor allen Dingen dann über Andy Wolf sprechen, der jetzt nicht nach Magdeburg gewechselt ist, sondern zurück zum THW Kiel. Patrick, wie groß war bei dir die Freude, dass er wieder zurück in der Bundesliga ist, der große, böse Wolf?
Ganz ehrlich, unglaublich krass. Also wirklich unglaublich krass. Und das ist bei mir vielleicht nochmal eine Ecke auch intensiver, weil, wie gesagt, ne, meine Kernsportart schon immer ist Fußball und ich habe mit Fußball wesentlich mehr Berührungspunkte beruflich und emotional und in allen Belangen. Aber ich habe die Nachricht gelesen, schon mit Magdeburg, muss ich sagen, weil das wäre ja auch so ein bisschen MDR-Sendegebietsrelevant gewesen. Das heißt, es hätte mich vielleicht auch sogar noch ein bisschen direkter betroffen in einem Teil meines Berufslebens, was ich auch beim MDR zubringe ab und an. Und da war ich schon so ein bisschen hyped, muss ich sagen, tatsächlich, weil das hätte dieser Mannschaft nochmal einen Cheatcode mehr gegeben, wo ich mir gedacht hätte, okay, dann können wir es gleich sein lassen. Dazu noch, dass ich ihn erst einmal gesehen habe, glaube ich, live in der Halle. Also ich war, wie gesagt, seit 2018 bin ich als Reporter dann, oder war ich das erste Mal als Reporter beim SCDFK Leipzig und ich meine, ich habe ihn da noch gesehen in einem Spiel. Da war er war von 2016 bis 2019 bei Kiel, glaube ich. Und also 3 Jahre. Und ich habe ihn erst einmal gesehen. So, und das war, da hatte ich noch so diese EM16 im Kopf und diese Wolf-EM einfach, die er da gespielt hat, wie er uns das Finale geholt hat gegen Spanien und habe den halt noch, also angeguckt mit so, obwohl ich schon über 20 war, was jetzt nicht alt ist, ne, aber trotzdem so diese Kindheitsfaszination, mit dem man so seine Sporthelden anschaut, ist mit 20 ja eigentlich weg. Aber ich stand vor Andy Wolf, so hinter der Bande, und hatte ein Ehrfurchtsgefühl, das so krass war. Und weil er hat ja, ne, das war ja, also er hat ja die Euro geholt, 2016, dann Olympia Bronze. Und das war zwar schon alles eine Weile her, als ich da schon das erste Mal nie gesehen hatte, aber das schwang alles noch so krass mit und jetzt ist er wieder da. Und ich finde es unglaublich cool. Ich finde es eine unfassbare Bereicherung für die HBL. gerade auch, weil wir eine andere Legende ja verloren haben, dieses, also verloren haben klingt drastisch, ne, aber mit Uwe Gensheimer einfach jemanden verloren haben, der diese Liga auch geprägt hat und der einfach, ja, eine Handballlegende ist in diesem Land. Und wir haben eine bekommen dafür und das hat mich ultra gefreut. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich freue mich extrem drauf auf die Kieler dann hier beim SCDFK Leipzig, weil da werde ich 100% hingehen. Aber ich glaube, das ging dir nicht anders, als du es gelesen hast.
Ja, definitiv nicht. Also das muss ich, glaube ich, ganz klar so sagen. Ich glaube, das war... Also ich hatte ja schon immer das Gerücht gehört und so. Man hört ja auch immer ein bisschen was und so. Das hatte ich schon das Gefühl, okay, hey, das kann halt dem THW machen, richtig so einen Schub geben. Und ich muss auch sagen, es passt auch einfach. Also Andy Wolf, der größte deutsche Handballer, vielleicht in der Öffentlichkeit, den es jetzt gibt, mal abseits von Kretsche gesehen. Er passt einfach. Also es passt einfach zum THW Kiel, dass sie sich die große Lösung geholt haben. Gerade nach der Saison musst du was tun auf der Torhüterposition. Ich bin auch sehr gespannt, ob sie noch was tun werden, ob da jemand noch vielleicht gehen muss, weil sie jetzt mit 3 Torhütern in die Saison reingehen. Aber ja, also es ist schon super, dass er wieder mit zurück ist. Denn klar, natürlich, er war in Kelze auch mit dabei, man hat es auch immer so ein bisschen mitgekriegt und so weiter und so fort, aber er war halt schon noch so ein bisschen verschwunden. Halt, wenn halt nicht Turnier war oder so, da gab es vielleicht mal irgendwie so alle 3-4 Monate irgendwie mal was oder gerade auch dann, wenn irgendwie bei Kelze die Finanznot war oder sowas. Aber das war irgendwie so im sportlichen Sinne, war er ja nur dann bei den Großturnieren wirklich im medialen Fokus. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie er, der auch wirklich gereift ist in seiner Person, jetzt mit dem THW Kiel klarkommt. Er hat ja mit sich auch so ein bisschen so eine Rechnung ja auch offen mit dem THW, wo er auch unbedingt zeigen will, dass er auch der beste Torhüter ist. Wir erinnern uns damals, Niklas Sandin hat ihn so ein bisschen die Show gestohlen. Es wurde immer auf ihn gesetzt in den großen Spielen. Das hat ihn ziemlich geärgert. Mittlerweile, und da hat er auch damals auch schon gesagt gehabt, hat er so ein bisschen auch mit abgeschlossen gehabt, hat es jetzt mehr verstanden, ist gereifter und so weiter. Aber ich glaube, innerlich möchte er schon noch allen wieder beweisen, dass er immer noch der beste Torhüter in Deutschland ist, vielleicht sogar weltweit, kann man vielleicht drüber diskutieren, weil er einfach, ja, ist, also sportlich muss man nicht drüber reden, ist einfach wirklich ein ganz, ganz starker Typ, ist jemand, der auch markante Worte sagt, also von daher, glaube ich, gibt er dem Sport und der Liga sowieso nochmal so einen Push drüber hinaus weg, also von daher, alle gewinnen eigentlich nur aus der Situation. Die einzigen Verlierer, glaube ich, sind Kelce, die halt so eine Lücke jetzt hinterlassen haben, wie sie einfach nicht füllen können derzeit. Muss man, glaube ich, schon noch ganz ehrlich so sagen. Aber ja, das ist schon cool, dass er wieder zurück ist auf jeden Fall.
Ja, ich muss sagen, meine Emotionen zu Kelce halten sich in Grenzen. Naja, ne, also klar. So ehrlich kann ich ja auch sein. Und es ist ja, also ich bin auch gespannt, es ist ja auch ein anderer Andy Wolf geworden in den 5 Jahren, die er jetzt weg war. Ja. Also du hast ja so ein bisschen angedeutet, ne, es ist ein viel ruhigerer Andy Wolf, ein viel mehr bei sich und in sich ruhender Andy Wolf, was ihn nochmal auch, finde ich, auf eine andere Qualitätsstufe gehoben hat. Und deswegen, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Gerade auch in Bezug auf den THW, wo es ja auch mal ein bisschen wilder war die letzten Monate. Ja? Und deswegen, wie viel er da auch, sag ich mal, von dieser Komponente einbringen kann, ne, und auch einbringen darf, also dass es ein überragender Handballtorhüter ist, dahingestellt und dass das natürlich auch eine Soforthilfe ist und dass das pure Weltklasse im Tor ist, das wissen wir ja alle. Aber, und das war ja auch, also das wundert ja auch keinen, dass der THW das solche Leute verpflichtet. Aber diese Ruhe, die er gelernt hat, sich anzueignen über die 5 Jahre, da bin ich sehr gespannt, wie viel Wirkung die nochmal entfaltet beim THW Kiel, die ja aus einer Saison kommen, die überhaupt nicht zufriedenstellend lief. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ob er sozusagen auch dem THW wieder so ein bisschen Ruhe geben kann und diese Selbstverständlichkeit, wieder diese Siegermentalität, wieder diese Gewissheit, diese intrinsische Gewissheit, wir scheppern alles weg, weil wir sind der THW Kiel, wir sind Rekordmeister, also wer seid ihr, was wollt ihr von uns, weißt du? Da bin ich gespannt, also wie auch da der Einfluss von Andy Wolf sein kann auf eine Mannschaft, die aus eher unruhigeren Fahrwassern kommt, auch im Kopf vor allem.
Ja, bin ich sehr gespannt drauf, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also es ist wirklich, glaube ich, eine enorm spannende Konstellation da beim THW. Ich glaube, das wird mit einer der spannendsten Situationen, die wir beobachten können. Ich meine, auch Philipp hier ist jetzt erstmal sicher, aber auch da muss man mal abwarten, wie dann wirklich dann die Saison auch verläuft, ob dann da wirklich dann das hundertprozentige Vertrauen auf jeden Fall dann noch weiterhin in Jicha gegeben ist. Und ja, aber auf jeden Fall, die Personalie ist jetzt schon, das ist schon auf jeden Fall eine Ansage an die Konkurrenz, dass man jetzt da voll investiert hat. Was jetzt am Ende die Ablösesumme gewesen ist, das wird man wahrscheinlich mal irgendwann herausfinden. Ich glaube, diese korrigierte, ich glaube, ihr habt irgendwo gesehen, 1,4 Millionen. Ich glaube, die sind es definitiv nicht, die da irgendwo rumgeflogen sind. Das wird schon mit Sicherheit ein guter sechsstelliger Betrag gewesen sein, ob siebenstellig.
Du weißt ja nicht, vielleicht waren es ja, vielleicht waren es ja Swatty.
Kann es auch sein. Wenn es Lotti war, dann geht's ja.
Dann lass uns das mal umrechnen, weil Währung, ich rechne mal hier, mach mal Live-Recherche, du kannst vielleicht
mach du mal Live-Recherche, dann können wir auf jeden Fall noch andere Namen natürlich auch noch gleich nochmal sprechen, denn es ist ja auch schon so, dass er nicht der einzig große Name ist, jetzt in diesem Sommer noch.
Also, willst du wissen, es wäre eine Ablösesumme von 330.000 Euro knapp.
Also wenn es jetzt 1,6 Millionen Zloty sind, ja?
1,4 Millionen Zloty, ja.
Okay, ja. Ich glaube, ein bisschen mehr Euro werden es wahrscheinlich schon noch sein, aber ja. Aber ja, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, aber es ist mit Sicherheit auf jeden Fall schon noch eine gewisse Summe, die sie mit Sicherheit investiert haben, aber ich glaube, wenn es wahrscheinlich jemand hat, ist es ein bisschen der THW Kiel mit Sicherheit, auch aufgrund der Macht, die man hat, die vielen Zuschauerzahlen, die man auch dazu bekommt, also von daher glaube ich, dass man das schon auf jeden Fall was investieren können, aber lassen wir noch über andere Namen auf jeden Fall drüber reden. Wir müssen auf jeden Fall drüber sprechen, dass ein weiterer Nationalspieler gewechselt ist. Lukas Stutzke hat den BHC verlassen, ist zur TSV Hannover Burgdorf gewechselt und VfL Gummersbach nochmal zugeschlagen. Auf dem Transfermarkt hat sich Dominik Kuzmanovic geholt, war ja schon korportiert worden. Es war auch schon klar, dass er 2025 kommen würde, aber jetzt schon in diesem Sommer. Dafür geht Daniel Rebmann zu SGB in Bietigheim. Und Patrick, ich sag's nochmal, also diese Gummersbacher Mannschaft, die greifen jetzt die Top 4 definitiv an. Also jetzt mal Ausnahme vielleicht von Einarsson, wo ich Fragen habe, ob er wirklich konstant seine Leistung zeigen kann. Wir haben Torhüter gespannt mit Mahé, der jetzt dazukommt. Das wird schon eine geile Truppe sein, die man anzuschauen wird. Also das wird schon richtig Spaß machen.
Ja, vor allem, weil sie ja, sag ich mal, auch, ne, sie kommen aus einer extrem stabilen Saison. Sie haben überhaupt keinen Grund, auch wenn sie relativ frisch ja immer noch wieder drin sind in dieser HBL, was mitschwingt bei dem Namen VfL Gummersbach, das ist ja unbestritten, aber sie kommen eben aus einer Saison, wo ich finde, wo sie es auch leisten können einfach. Also wo es überhaupt keinen Grund dafür gibt, irgendwo zu sagen, ja, wir müssen ja aber immer noch ein bisschen tiefer stapeln, wir müssen immer noch ein bisschen vorsichtig sein. Das sehe ich überhaupt nicht so, ne? Also ich meine, sie sind Sechster geworden, so. Was ich fand schon in der letzten Saison mich ein kleines bisschen überrascht hat, dass es so stabil durchläuft. Aber wenn du sie dann spielen siehst, dann war es keine Überraschung mehr. Top 4, fehlt mir ein bisschen die Fantasie, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die Top 4 für mich einfach so dermaßen gefestigt ist in dieser HBL mit Magdeburg, Berlin, Flensburg und Kiel. Aber du weißt, du kennst mich ja auch ein bisschen. Gib mir den Underdog in diesem Kontext. Ich würde es kaufen.
Also das glaube ich, wenn das wirklich so weiterläuft wie in der vergangenen Saison, da müssen die schon, die anderen Teams müssen auf jeden Fall aufpassen. Ich glaube, es wird echt spannend, dann nochmal werden. Ich glaube, dass sie schon noch dann auch aufgrund natürlich der Historie und so weiter und auch der Kraft, die ja auch durchaus im bergischen Raum an großen Unternehmen auch sitzt, mit Sicherheit kann man auch schon noch was starten und warum nicht? Also lass sie doch mal die Top 5, Top 4 angreifen. Also das ist auf jeden Fall möglich mit der Truppe und das wird, glaube ich, ganz, ganz spannend zu beobachten sein. Ich werde auch spannend, will ich schauen, auf was in Bietigheim ist. Die haben ja auch nochmal fleißig investiert. Ich habe ja dann Redmann schon angesprochen, die sie geholt haben. Sie haben Gonzalo Perez Arce geholt von Wisla Plotsch, was du auch erstmal schaffen musst, einen Spieler von einem Champions-League-Verein loszueisen und dann auch Julius Kühn von der Melsung noch dazu geholt. Ja. Also auch da merkt man, die Bietigheimer wollen möglichst in der Liga drinnen bleiben und da haben wir auch gemerkt, okay, hey, da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen was tun, weil natürlich, muss man einfach sagen, die Liga so eng beieinander ist und ich glaube, das wird auch in der kommenden Saison dann unter neuem Namensgeber, ist ja jetzt schon seit dem 1.7. offiziell neuer Namensgeber, ist nicht mal Liquimul, sondern Daikin, Handball-Bundesliga.
Ganz ehrlich, was für ein Scheißdreck, es nervt mich so hart. Hast du mitbekommen, dass die Fußball-Ligue 1 in Frankreich jetzt auch Ligue 1 McDonald's heißt? Boah, ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen könnte, wenn ich so eine Scheiße höre. Sorry, Privatmeinung, Patrick Fritsche. Namensrechte verkloppen ist die dümmste Scheiße überhaupt. Also sorry, ich finde es so ätzend. Ich verwehre mich dagegen komplett. Komplett. Ist mir egal. Ist mir wirklich, ich find's schlimm. Ich find's immer schlimm. So, weitermachen. Wir können über Handball reden. Aber sorry, nee, da bin ich wirklich, also Wahnsinn. Wolltest du noch was sagen dazu?
Ja, ich kann auf jeden Fall den Frust verstehen, gerade halt, wenn es immer wieder hin und her wechselt, und es war jetzt auch schon nicht der erste Namenspartner und es wird nicht wahrscheinlich der letzte Benutzungsliga bleiben. Es war ja vorhin mal die DKB-Handball-Bundesliga, dann Likimuli, jetzt Daikin. Schau mal, wie lange der Name hält. Ich bin mal sehr gespannt.
Ich verstehe es.
Finanziell macht es auf jeden Fall Sinn, aber
ich verstehe es komplett. Und bevor jetzt einer sagt, das ist beim Handball nun mal so, das ist ja beim Fußball nicht. Ja, und auch beim Fußball finde ich es scheiße, dass das Stadion in Barcelona Spotify Camp Nou heißt und nicht mehr Camp Nou. Ich finde es scheiße. Das ist Privatmeinung und man darf mir gerne Post schreiben, das ist vollkommen in Ordnung. Aber meine reine menschliche Meinung. Emotionale menschliche Meinung dazu ist komplett negativ, rational, verstehe es komplett, kann es voll nachvollziehen, würde es als Unternehmen nicht anders machen, aber meine emotionale Meinung dazu ist einfach nur negativ. Es nervt mich einfach. Also, wobei ich immer noch Daikin HBL phonetisch geiler finde als League on McDonald's, wirklich. Es ist sorry. Aber du hast angesprochen, Bietigheim hat ja auch zum Beispiel aus Leipzig jemanden zurückgeholt mit Moritz Strohsack. Genau. Wo ich auch persönlich hoffe, weil es auch ein Bombentyp ist, wir haben uns auch super gut verstanden, das ist ein super cooler Typ, dass er einfach wieder ein bisschen die Liebe auch zum Handball wiederfindet und den Spaß im Handball, den er schon noch verloren hat in Leipzig, so ehrlich kann man glaube ich sein. Er wird da einfach hoffentlich wieder ein bisschen spielen, vor allem einfach ein bisschen zocken, weil auch da muss ich sagen, ganz korrekter Junge.
Dafür haben sie aber einen Kaulitz verloren, SGBP in Bietigheim. Aber natürlich nur Tim Kaulitz, also jetzt nicht Tom oder Bill.
Oder Heidi Kaulitz und so weiter. Ja, nee, klar. Wir driften ab. Ja, aber
ein bisschen Boulevard muss man schon noch reinbringen. aber ja, also wie gesagt, ich glaube, Bietigheim, ich werde mit Sicherheit fighten, es wird mit Sicherheit keine einfache Aufgabe, wenn wir es so wie im letzten Jahr haben, wo es auch wieder brutal eng war, vielleicht noch mit zwei wirklich auch dann noch ebenbürtigen Erstligisten, ich glaube, da wird das richtig geile Bundesliga-Saison wieder werden, ja. Mhm. Ja, da ist er sprachlos, da fällt ihm nichts mehr zu ein, das erlebe ich auch selten.
Ja, aber ich auch da ehrlich sagen muss, ne, ich habe mich da auch also rudimentär mit Bietigheim beschäftigt. Ich bin allgemein gespannt, muss ich sagen, auf die kommende HBL-Saison. Vor allem auch auf Potsdam. Weiß nicht, wie du das siehst. Also
ja, Potsdam auf jeden Fall.
Das ist so, da muss ich sagen, das finde ich fast spannender, muss ich sagen. Klar, was auch die Neulinge sind. Der Neuling ist auch, auf den ich am meisten Fokus lege. Ja, als mich mit Mannschaften zu beschäftigen, klingt böse, aber wie Erlangen und wie, weißt du, so. Ich bin dann eher so, gerade auch die Doppelfunktion zum Beispiel, ne? Die er noch hat von Bob Hanning, so. Also, da bin ich echt gespannt.
Ja, definitiv. Also, wie gesagt, es wird, glaube ich, schon spannend zu beobachten sein, wie er antreten wird, wie er seine Arbeit leisten wird. Ich bin gespannt einfach auf Emo Kotagic, also gerade halt auf ihn als Trainer, weil er auch schon, sage ich es mal so, noch nie so den durchschlagenden Erfolg in der Bundesliga hatte, muss ich schon so ein bisschen zugeben. Das hat nie so richtig, richtig krass funktioniert bei ihm. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, ob er jetzt auch den Erfolg, den er in der Jugend hier hatte, ob er da jetzt noch so diesen nächsten Step machen kann und dann wirklich vielleicht ja, diese Mannschaft weiterbringen kann, weil wie gesagt, da ist junges Talent auf jeden Fall mit vorhanden. Klar, da sind auch viele Spiele weggegangen, Moritz Sauter, Max Binnicke, Lars Ludwig und so weiter, da sind auch schon wirklich Leistungsträger weg, aber man hat ja schon noch den einen oder anderen spannenden Namen wie Janek Klein, der ein unglaubliches Talent ist. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie er sich schlagen wird in der Bundesliga. Also von daher schauen wir mal, was da abgeht, aber ja, das wird glaube ich wieder eine tolle Handballsaison, aber wir wollen natürlich erstmal dann natürlich auch den Blick richten auf das, was jetzt in den nächsten Wochen und Tagen passiert bei der Nationalmannschaft, bei den Olympischen Spielen. Da werden wir auf jeden Fall euch auf dem Laufenden behalten. Ich werde selbst vor Ort sein, am Freitag und wohl auch am Sonntag in Stuttgart, also von da auch ein bisschen Stimmen sammeln und dann schauen wir mal danach, wie so die deutsche Mannschaft, wie so das Gefühl ist mit Blick auf Olympia und dann werden wir uns hier darüber auch ein bisschen begleiten während das Olympische Turnier, wie das Ganze ja aus deutscher Sicht verläuft. Deswegen solltet ihr unseren Podcast unbedingt abonnieren auf dem Podcatcher eurer Wahl, Spotify, iTunes, auch gerne Rezensionen schreiben, aber auch gerne mit uns in Kontakt treten, uns Feedback geben auf den Social Media Kanälen eurer Wahlen, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handle Anno findet ihr uns dort jeweils und dann hören wir uns dann wieder hier spätestens nächste Woche bei Anwurf im Handball Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf, der Handball Talk auf meinsportpodcast.de.